Vor vielen Jahren, da durfte ich 4 Jahre lang die Bibelschule besuchen. Es war eine wunderschöne Zeit in meinem Leben. Untergebracht waren wir in einem Internat, der direkt an der Schule war, ein Internat für junge Menschen. Insgesamt, ich weiß nicht genau, wie viele Schüler wir waren, aber ungefähr 100 wahrscheinlich. Unsere Klasse war recht groß, wir waren 40 Leute und dann noch die anderen 3 Jahrgänge. Und da könnt ihr euch schon ausmalen, wie bunt es da zuging, wenn so 100 junge Menschen Tag ein, Tag aus zusammen sind, sehr eng und im Internat zusammenleben. Wir hatten viel Spaß natürlich. Und es entstanden immer wieder so witzige Situationen, wo wir auch so neue Traditionen ins Leben gerufen haben. Das Internat war aufgeteilt in den Jungentrakt und Mädchentrakt. Und das Betreten des jeweils anderen Gebietes, das war strengstens verboten. Also man durfte nicht einfach in den Mädchentrakt gehen. Das war untersagt. Und wenn jetzt doch sich ein Mädchen verirrt haben sollte auf dem Flur von den Jungs und wir Jungs das entdeckt haben, und Jungs sind ja immer brutal, dann riefen wir laut durch den Flur: Unrein, unrein. Aber wir waren auch zu uns so, wir gingen auch mit uns so um. Wenn wir Jungs mal in den Mädchenflur rein mussten, ich war einer der Handwerker, da war ich immer bevorzugt, ich durfte überall rein und irgendwas gab es immer zum Reparieren und daneben, dazu gab es dann auch noch natürlich Kaffee, mal einen Schrank, mal ein Bett reparieren. Aber auch dann riefen wir voraus, wenn wir reingingen: Unrein. Nun, warum erzähle ich das? In unserem Text, Predigttext heute, geht es zentral um das Thema Reinheit. Und Jesus hatte gerade noch eine sehr große Auseinandersetzung mit Menschen, die das Gesetz Gottes, so wie sie es nannten, oder die Gebote, die sie selbst sich ausgedacht haben, sehr gut kannten. Und diese gut ausgebildete Menschen griffen Jesus an. Sie hatten Beweise auf der Hand, dass die Jünger Jesus sich gerade sehr verunreinigt hatten. Sie haben es mit ihren eigenen Augen gesehen, dass die Jünger mit ungewaschenen Händen Essen zu sich genommen hatten. Und die Pharisäer riefen laut: Unrein, unrein ist das, was hier passiert. Das Verhalten der Jünger löste bei diesen Pharisäern und Schriftgelehrten große Empörung aus. Wie kann man das nur machen? Was soll das, was hier vor sich geht? Und Rabbi, du schaust dem Ganzen zu. Das sind doch deine Jünger. Sie gehören doch zu dir. Es entsteht so ein Riesendruck, aber Jesus lässt sich von diesem Druck nicht beeindrucken, von dieser geistlichen Elite. Und Jesus deckt die Falschheit und die Scheinheiligkeit dieser Menschen deutlich auf. Und liebe Freunde, auch wir sollten hier an dieser Stelle aufhorchen. Wie oft schreien wir in unserem Leben: Unrein, unrein, was wir sehen. Wir warnen die anderen. Wir rufen es laut in den Flur hinaus oder in den Internetflur. Aber was wir dann im Zimmer machen, das decken wir schön zu. Wie viel Unreinheit ist bei uns, in uns? Das entgeht uns so schnell. Dass ein Mädchen unerlaubt einen Flur betritt, das fällt uns schnell auf. Aber wie ich über das Mädchen in meinem Herzen denke, das offenbare ich nicht. Darüber schweige ich lieber. Wir regen uns über die Unreinheit auf, die um uns passiert, aber dass wir vor Gott unrein sind, das bewegt uns kaum. Nach dieser Auseinandersetzung ruft Jesus die ganze Volksmenge zusammen. Also es geht nicht mehr um die Pharisäer, sondern das ganze Volk wird zusammengerufen. Und Jesus vertieft dieses Thema öffentlich. Unser Predigttext steht in Markus 7, die Verse 14 bis 23. Ich habe heute keine Folien und ich bitte jeden, der eine Bibel hat, sie aufzuschlagen und auch offen zu lassen. Markus 7, Verse 14 bis 23. Und Jesus rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen: Hört mir alle zu und versteht. Nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen. Sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und als er von der Menge weg nach Hause gegangen war, fragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Er sprach aber: Was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor: Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Ein spannender Text. Und man hat das Gefühl, dass Jesus immer noch in Bewegung ist von dem Ereignis davor mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Das Thema lässt ihn nicht los. Ich muss unbedingt mehr mit den Menschen darüber sprechen. Da ist in der Vergangenheit etwas ganz gewaltig schief gelaufen. Da sind im geistlichen Bereich Entwicklungen falsch gelaufen. Die Menschen haben etwas falsch verstanden. Jesus spricht in diesem Text, den wir gelesen haben, drei große Probleme an. Und so lautet auch die Überschrift über die Predigt: drei echt große Probleme. Vielleicht sehen wir zunächst nur ein Problem, das Problem mit dem Herzen. Das ist wirklich ein großes Problem. Aber vor diesem Problem werden noch zwei Probleme angesprochen. Problem eins ist: Wir lassen uns von Gott nicht belehren. Wir lassen uns von Gott nicht belehren. Das ist ein großes Problem. Wir lassen uns grundsätzlich sehr schwer belehren. Ich glaube nicht, dass jemand von uns es mag, wenn man ihm sagt: So geht es nicht. Das ist falsch, wie du denkst. Mach es besser anders. Für die meisten von uns ist das ein rotes Tuch, wenn wir solche Worte hören. Ich weiß es selbst auch. Ich bin auch nicht dümmer wie du. Ich weiß es besser. Wir wollen nicht unbedingt belehrt werden. Das ist schon sehr erniedrigend, wenn wir belehrt werden. Und diese Haltung in uns, dass wir nicht belehrt werden wollen, die geht sogar so weit, dass wir uns selbst von Gott nicht so schnell was sagen lassen. In unserem Text spricht Jesus in den Versen 14, 16, 17 und 18 diese Unbelehrbarkeit an. Also sehr häufig spricht Jesus hier. Jesus sagt: Jetzt hört mir genau, bitte hört mir doch genau zu, was ich euch jetzt sage. Und bitte, bitte versteht es, Vers 14. Vers 16 klingt schon fast wie ein verzweifelnder Ausruf. Wer Ohren hat zu hören, der höre doch. Wir würden vielleicht in unserer Zeit heute sagen: Ja, wozu habt ihr eigentlich die Ohren? Nur damit die Masken gut sitzen. Jetzt hört doch mal genau zu, was ich euch sage. Die Jünger, sie hörten dann zu. Und dann später, als alle auseinandergehen, dann stehen sie vor Jesus und fragen: Wir haben zugehört, Jesus, wir haben nichts verstanden. Was hast du da erzählt für ein Gleichnis? Was bedeutet das, was du erzählt hast? Und wir lesen dann in Vers 18, dass Jesus sich wundern muss. Also, und jetzt stellen wir uns vor, also Jesus muss sich wundern. Wir bringen Jesus zum Wundern. Und er sagt, okay, die anderen haben es nicht verstanden. Aber ihr auch nicht. Begreift er es gar nicht? Liebe Freunde, das ist wirklich ein großes Problem, dass wir unbelehrbar sind. Es gibt so viele geistliche Wahrheiten, die wir über Jahrhunderte nicht lernen als Menschen. In unserem Text geht es ja um eine konkrete geistliche Wahrheit, und zwar, dass die innere Haltung wichtiger ist als der äußere Schein. Das ist eine geistliche Wahrheit. Aber das ist nicht die einzige geistliche Wahrheit, in der wir scheinbar unbelehrbar sind. Es gibt noch viele Beispiele mehr. Gott sagt zum Beispiel, dass er alle Menschen ausnahmslos und bedingungslos liebt. Das sagt uns Gott. Und ich sage, aber mich sicher nicht. Ich zweifle daran. Oder den Menschen, der so komisch ist, also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass er diesen Menschen liebt. Gott sagt, dass er jeden Menschen im Mutterleib gebildet hat und somit jeder Mensch gewollt ist. Es gibt keinen Menschen, der von Gott nicht gewollt ist, egal wie die Umstände sind. Hiob 10,8, deine Hände haben mich als Ganzes gebildet und rundum gestaltet. Psalm 139 haben wir heute gehört, denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Und ich sage, ich bin nicht schön. Gott hat es schlecht gemacht. Ich habe keinen Wert. Gott sagt, dass wir allein durch seine Gnade errettet werden. Seit Jahrhunderten wird diese Botschaft verkündigt. Und ich bleibe fest bei meiner Meinung, dass ich gut genug werden kann, dass Gott mich retten kann. Jesus sagt, ich bin der einzige Weg zum Vater, und wir behaupten, dass Gott gnädiger sein kann als Jesus. Das sind nur ein paar Beispiele. Manchmal ist es zum Verzweifeln. Ja, wie oft müssen wir noch Gottes Wort hören, bis wir das wirklich lernen und verstehen? Das, was Jesus hier sagt, das ist doch nichts völlig Neues. Unser Wochenvers, den wir jetzt hinter mir sehen, ist fast 1000 Jahre vor Christus ausgesprochen. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Auch damals ging es darum, das Herz soll rein sein. Man hört Jesus fast verzweifeln. Ihr habt doch schon so oft darüber gehört. Warum seid ihr so unbelehrbar? Liebe Freunde, Jesus weist uns heute auf ein ernstes Problem auch in unserem Leben hin. Wollen wir uns von ihm belehren lassen? Was machen wir mit diesem Hinweis? Öffnen wir heute unsere Ohren und hören genau zu, was er sagt? Oder bleiben wir bei unserer Meinung, die wir schon immer hatten? Es gibt ein zweites, wirklich großes Problem. Problem zwei ist, wir haben das wirkliche Problem der Unreinheit nicht verstanden. Wie gesagt, es geht hier sehr viel um Reinheit, Unreinheit. Und manchmal ist das so, wir sprechen über eine Sache sehr viel, aber das heißt nicht, wenn wir viel sprechen, dann wird es richtiger, was wir sagen. Halbwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, wenn wir sie öfters wiederholen. Auch die Pharisäer, sie haben sehr viel über Reinheit gesprochen, aber sie haben das nicht richtig verstanden. Ihr zentrales Thema war Reinheit, pro Reinheit, kontra Unreinheit. Also die Frage war, wie können wir unser Leben so gestalten, dass wir die Reinheitsgebote einhalten können? Das war ihre Frage. Wie können wir unser Leben so gestalten, dass wir die Gebote einhalten können? Und wisst ihr, über solche Fragen können wir uns wunderbar unterhalten. Es wurde gefeilscht und gefeilt an dieser Frage. Da gab es Sitzungen, Tagungen, Klausuren. Diese Frage kann das ganze Leben einnehmen. Aber es ist und bleibt eine falsche Frage. Ursprünglich war die Frage anders. Der Sinn und Zweck der Reinheitsgebote war ein anderer. In Psalm 24, Vers 3 lesen wir die richtige Frage. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Die Frage war, wie kann ich Gott begegnen, diesem heiligen Gott? Das ist die zentrale Frage. Bei der Gesetzgebung in 3. Mose, da geht es um die Reinheitsgebote, da geht es nicht um die Frage, wie kann ich rein bleiben, sondern wie kann ich Sünder dem heiligen Gott begegnen? Das ist eine ganz andere Frage, weil sie einen ganz anderen Schwerpunkt hat. Nach außen sieht das Bemühen der Pharisäer sehr ernsthaft aus. Aber im Wesen hat das nichts mehr mit dem zu tun, was Gott will. Und das ist ein großes Problem. Solche Verschiebungen, die gibt es auch bis heute noch in unserem Glaubensleben. Ein Beispiel dazu. Gott will zum Beispiel, dass jeder von uns ihm dient und den anderen Menschen dient. Das ist in der Schrift ganz klar verankert. Jeder Christ, wiedergeborener Christ, soll dienen. Wir bekommen Gaben von Gott, damit wir ihn ehren und anderen zum Segen sind. Aber immer wieder wird dieser Gedanke verselbstständigt sich. Und wir sagen zum Beispiel, wir müssen jeden beschäftigen in der Gemeinde, damit sich jeder wichtig fühlt. Oder wir sagen, diene dem Herrn, damit du wächst. Und wir merken, wie sich der Fokus verschiebt von Gott, von unserem Auftrag, den anderen zu dienen, auf sich selbst. Und dieser Gedanke des Dienens, der verwässert, er wird falsch im Grunde genommen. Ich will mit diesem Beispiel nur zeigen, dass dieses Problem auch heute noch vorhanden ist. Wir haben ja weniger Probleme mit Speisevorschriften, aber damit massenhaft mit anderen Problemen, mit anderen Themen. Jetzt zurück zum Text. Das Problem der Unreinheit besteht nicht darin, dass die Hände vor dem Essen wirklich gewaschen werden müssen. Sonst, ja, was passiert sonst? Sonst verschleppt man eine Krankheit. Und der Segen der Reinheitsgebote liegt nicht darin, dass wir uns vor den Krankheitserregern schützen. Und das Volk Israel galt als das sauberste Volk der damaligen Zeit. Und sie hatten wirklich am wenigsten Krankheiten und so. Aber darum geht es doch gar nicht. Das ist alles schön und gut. Aber das Problem ist ein ganz anderes. Die Sünde ist das Problem. Die Sünde verunreinigt den Menschen durch und durch. Sie trennt uns von Gott. Und diese Waschungen und Reinheitsgebote, sie sollen nur darauf hinweisen, wie notwendig die Reinheit vor Gott ist. Noch einmal, Gott ekelt sich nicht davor, dass wir die Hände vor dem Essen nicht gewaschen haben. Also liebe Kinder, wascht eure Hände in der heutigen Zeit sowieso. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, Gott kann es nicht ausstehen, wenn wir voller Dreck und Unrat ihm begegnen wollen. Das ist ein großes Problem. Und das war schon immer so. Als Jesaja vor Gott steht, da schaut er sich nicht seine Hände an, ob sie sauber sind. Jesaja 6, Vers 5. Er sagt, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Das ist eine gesunde geistliche Reaktion. Jesaja hat das Problem wirklich erkannt. Er beschäftigt sich nicht mit dem Dreck unter den Fingernägeln. Er sieht, dass das Problem viel größer ist. Das, was über seine Lippen kommt, das, was aus seinem Herzen herauskommt, das damit kann er vor Gottes Heiligkeit nicht bestehen. Ein anderes Beispiel aus dem Neuen Testament. 1. Petrus 3, Vers 7 schreibt Petrus: Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Wenn wir zu Gott beten wollen, aber unsere Frauen nicht ehren, das ist Gott zuwider. Das ist für ihn widerwärtig. Das kann er nicht ausstehen. Das ist schmutzig. Dann sagt Gott, hör auf zu beten. Gott lässt sich nicht täuschen. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Gott wird nicht sagen, Hauptsache du betest, egal wie du mit deiner Frau umgehst. Gottes Heiligkeit deckt alles auf. Ich glaube, dass wir das wirkliche Problem der Unreinheit nicht immer verstehen. Und Jesus spricht die dunklen Seiten unseres Lebens an. Unreinheit kann man nicht mit Wasser abwaschen. Unreinheit kann man auch nicht mit guten Taten zudecken, aufwiegen. Wie gehst du, lieber Freund, mit diesem Problem um? Jesus legt heute seinen Finger in unsere Wunde. Was machst du damit? Wie willst du Gott begegnen? Das ist die Frage. Das dritte Problem, das Jesus anspricht, können wir so zusammenfassen. Problem 3, wir lenken von der größten Gefahrenquelle ab. Wir lenken von der größten Gefahrenquelle ab. Die Verse, in denen dieser Hauptgedanke von Jesus entfaltet, sind Verse 15 und Verse 18 bis 23. Vers 15 lese ich vor. Nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Liebe Freunde, unser Herz, unsere Lebensmitte, das ist unser großes Problem. Wir lenken sehr geschickt von dem größten Problem, von der größten Gefahrenquelle ab. So war es zur Zeit Jesu. Das war auch im Alten Testament so. Und deshalb spricht dieser Schmerz, bricht Gott das Herz. Und er sagt, ich hasse und verachte eure Feste. An euren Speiseopfer habe ich kein Gefallen. Tut mir weg das Geplärr eurer Lieder. Also äußerlich war alles schön, ein wunderschöner Gottesdienst. Aber das Herz des Volkes hing nicht an Jahwe. Und das ist auch heute so, nicht nur damals. Wir lenken so schnell vom eigentlichen Problem ab. Wir sind bereit, gegen alles zu kämpfen, was von außen uns gefährden kann. Und teilweise machen wir es mit großer Leidenschaft, wenn wir für irgendetwas kämpfen. Wir warnen Menschen, wir drohen Menschen, wir sammeln viele Argumente, wir verschicken Videos einander mit Aufklärungsmaterial, Hintergrundinformationen. Wir haben Angst und verbreiten Angst, weil die Gefahr von außen, sie ist ja so groß. Wir schätzen, dass die Gefahr von außen sehr groß ist. Und deshalb sagen wir höchste Aufmerksamkeit, so wie unser alter Bundestrainer gesagt, höchste Aufmerksamkeit, Gefahr von außen. Ich meine damit auch die aktuelle Zeit. Wir haben mehr Angst vor Corona, wir haben mehr Angst vor Impfungen, wir haben mehr Angst vor Maßnahmen. Aber wir haben keine Angst vor unserem Herzen mehr, was sich da tut. Aber ich meine nicht nur diese Zeit, sondern viel mehr. Wir denken grundsätzlich in allen Bereichen, fast allen Bereichen so, dass die Gefahr von außen uns das Genick brechen kann. Wenn es in der Gemeinde zum Beispiel schlecht läuft, was sagen wir dann? Ja, wir müssen die Musik ändern, wir müssen andere Strukturen schaffen, wir müssen das eine und andere machen. Und keiner sagt, wir müssen unser Herz ändern. Und ein anderes Beispiel. Wie oft wollen wir unsere Kinder vor der Sünde bewahren? Wir versuchen, ein perfektes Umfeld für unsere Kinder zu schaffen und denken, dann werden sie nicht sündigen. Und wenn sie dann doch sündigen, dann ist das Umfeld schuldig. Wie oft sagen wir, woher hat das Kind so ein böses Wort? Ja, das hat es sicher von den anderen mitgenommen, aus dem Kindergarten. Im Prinzip denken wir dann so, wenn wir alles richtig machen und den Kindern ein perfektes Umfeld schaffen, dann werden sie perfekt sein. Letztendlich ist das Umfeld schuld, dass sie sündigen. Wir denken immer von außen nach innen. Jesus sagt, das ist ein fataler Fehler, was ihr hier begeht. Die Gefahr lauert hier in unserem Herzen. Unser Herz ist wie eine vergiftete Quelle, sagt Jesus. Vers 20 folgende. Wenn wir böse Gedanken haben, wenn wir böse über unseren Nächsten denken, dann kommt es nicht davon, liebe Geschwister, dass wir zugehört haben, dass jemand gelästert hat über diesen Menschen. Nein, diese bösen Gedanken, wenn wir sie in uns sind, dann sind sie ein Teil unseres Herzens. Wenn wir keine bösen Gedanken hätten, würde alles, was die anderen uns sagen, von uns abperlen. Wir werden rein. Nichts würde haften bleiben von dem, was andere lästern. Nicht die anderen sind schuldig. Ich habe Dreck in mir. Unzüchtige Gedanken kommen nicht davon, dass sich jemand freizügig kleidet. Sie ist schuld, dass ich so denke. Unzüchtige Gedanken kommen aus unserem Herzen, aus meinem Herzen, weil ich mir alle Freiheiten erlaube, wie ich denke, was ich denke, weil mir niemand meine Gedanken ja sieht. Ehebruch begehe ich in meinem Herzen, weil ich in meinem Herzen mich nicht nur meiner Frau verschrieben habe, sondern offen bin auch für andere Beziehungen in meinem Herzen. Neid kommt nicht davon, dass andere mehr haben als ich oder weniger Probleme als ich habe. Neid kommt aus unserem Herzen, weil wir uns so fühlen, dass Gott uns das, was er zugemessen hat, uns, dass es falsch gemacht hat. Wir sind mit der Einteilung der Gaben und der Kräfte nicht einverstanden. Warum sind wir hochmütig? Weil wir tief in unserem Herzen den anderen verachten. Es geht nicht darum, ob er besser ist oder schlechter ist. Wir sind alle gleich. Aber tief in unserem Herzen verachten wir die anderen. Von daher kommt Hochmütigkeit. Liebe Freunde, der Zustand unseres Herzens ist sehr besorgniserregend. Ein kleiner Vergleich dazu. Stellen wir uns vor, wir haben ein Trinkglas und wie dieses Trinkglas polieren wir von außen. Wir schauen, dass es sauber ist. Aber das Problem ist, dass in diesem Glas Gift ist. Und das interessiert uns nicht. Wir kümmern uns um die äußere Sauberkeit des Glases, aber das Gift ist immer da, immer noch da innen. Und das ist die Realität, die Jesus aufzeigt. Und mich erschrickt die Direktheit Jesu hier, die Absolutheit. Jesus sagt, nichts, was von außerhalb des Menschen ist, und ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Und was sagen wir? Wir sagen doch. Jesus sagt nichts und ich sage doch. Wir müssen uns von außen schützen. Warum machen wir das? Wir wollen von uns ablenken. Es ist unser Abwehrmechanismus. Als ich Kind war und was falsch gemacht habe, hieß es, warum hast du das gemacht? Und ich sage, ich, die andere, nicht ich. Ich habe von mir abgelenkt. Was passiert, wenn die Gefahrenquelle falsch eingeschätzt wird? Jesus sagt, das ist ein großes, sehr großes Problem. Die Verunreinigung geht einfach weiter. Wir kämpfen, wir tun was, wir setzen uns ein, aber die Verunreinigung geht weiter. Das Glas ist sauber. Aber der Inhalt ist pures Gift, was wir verteilen. Das Problem ist, dass wir uns um falsche Dinge dann Gedanken machen. Wir machen uns mehr Sorgen, wie die Menschen über uns denken, als was Gott über uns denkt. Das ist ein großes Problem. Jesus sagt, ihr sollt Gott fürchten, Matthäus 10, 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Im Alten Testament heißt es, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht aber das Herz an. Und Jesus sagt darum, selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Nur ein paar Verse, die in diesem Zusammenhang passen. Die Frage, die wir uns hier stellen müssen, heißt, wie ernst, liebe Geschwister, wie ernst nehmen wir diese Gefahr? Wir kämpfen vehement gegen Gefahren von außen. Wir haben Angst, was um uns passiert heute. Wir schreien unrein, was da an uns geschehen soll. Wir haben Angst, dass da unser Leib kaputt gemacht wird. Und ich frage mich, wo sind die Menschen, die sich an die Brust schlagen und sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig, ich bin ein verdorbener Mensch. Wo sind diese Menschen heute? Ich brauche Hilfe. Mein Herz ist voll von Gift. Herr, hilf, dass mein Herz rein wird. Wo sind diese Menschen heute? Wo hört man diesen Schrei? Liebe Freunde, vielleicht seid ihr zu diesem Gottesdienst mit euren eigenen Problemen gekommen. Und jetzt sitzt ihr da und bekommt von mir nochmal drei Probleme aufgetischt. Das ist nicht angenehm, ich mache das auch nicht sehr gerne. Aber Jesus mutet es seinen Zuhörern zu. Und das Interessante ist, Jesus gibt hier auch keine Lösungsvorschläge. Er sagt jetzt nicht, was zu tun ist. Jesus konfrontiert die Menschen mit drei großen Problemen. So oft lassen wir uns von Gott nicht belehren. So oft verstehen wir das wirkliche Problem der Unreinheit nicht. Wir sehen es oberflächlich. Und so oft lenken wir sehr geschickt von unseren größten Gefahrenquellen, von unserem Herz ab. Also alle drei Probleme haben was mit dem Herz zu tun. Und Jesus will, dass wir zum Nachdenken kommen, dass wir uns prüfen, dass wir ihm unser Herz öffnen. Und damit schließe ich auch mit einem Vers aus Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Und wo Jesus ist, da kehrt Reinheit ein. Das wünsche ich uns allen. Amen. Mein Herr Jesus, ich bitte dich, dass du mir Sünder vergibst. Mein Herz ist voll mit Unreinheit, alles, was dir nicht gefällt. Und doch habe ich ja bin ich so zuversichtlich, dass ich einfach vor dir stehen darf. Wenn du heute in meinem Leben rüttelst, bitte ich, dass du mein Herz heilst. Danke dir, dass du uns nicht lässt im falschen Denken, sondern danke dir, dass du auch Dinge aufdeckst. Und wir bitten dich, dass dein Geist die Arbeit weitermacht in unseren Herzen, dass unsere Herzen heil werden. Wir brauchen dich, Herr Jesus. Amen.